Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden, dem einzigen und besten deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle herzlichen guten Tag aus Österreich, wo ich gerade bin. Was das angeht, es hat sich da ein Fenster geöffnet, ein Podcast-Fenster. Kurz gesagt, es gibt jetzt so einen Zeitraum alle zwei Wochen, wo ich für ein, zwei Stunden ungestört bin und hoffentlich ungestört am Podcast aufzeichnen kann. Und ja, das heißt, auch wenn ich bis Ende des Jahres in Österreich festhänge, schaut es gut aus, dass ich da trotzdem senden kann. Das mal so nebenher. Kommen wir jetzt aber mal zum Dingsthema dieser Woche. Und das ist Hard Science Fiction Ost gegen West. Und die beiden Bücher werden da Jenseits der Zeit von Zijin Liu und Freeze Frame Revolution von Peter Watts. Warum diese beiden Bücher? Ich habe jetzt vor relativ kurzer Zeit das Jenseits der Zeit, den dritten Teil der Trisolaris-Reihe durchgelesen. Und ja, weil das bei uns als Hard SF verkauft wird, habe ich mir gedacht, es wäre mal vielleicht an der Zeit, das mit westlicher Hard SF zu vergleichen. Und wenn wir sagen, dann mache ich das jetzt. Also, noch mal vorher ein kleines Wort nebenher. Ich habe mein neues Mikrofon gekauft, das schaut stylisch aus und alles mögliche. Ich weiß nicht, wie gut das Ganze ist und wie fein die Sprachaufnahme war. Ich habe da festgestellt, dass es bei den älteren Podcastern ein bisschen Probleme gegeben hat, was die Sprachqualität angeht. Und ja, ich muss jetzt da eine Einstellung finden, die jetzt da funktioniert für, ja, im Prinzip meine Wohnung zu Hause. Gut, das mal das. Kommen wir jetzt einmal zu den Büchern, und da wäre dann das erste Jenseits der Zeit, und erschienen ist das 2019 im März. Ich habe es am Tag der Erscheinung gekauft und ich habe es auf Deutsch gelesen. Das muss ich an dieser Stelle hinzufügen, weil es nämlich auch auf Chinesisch erschienen ist. Das kann ich natürlich nicht sprechen, aber es gibt schon längere Zeit auf Englisch. Ich wollte aber in dem Fall explizit die deutsche Übersetzung abwarten. Und von wem ist das Buch? Das Buch ist von Zijin Liu, und das ist dieser SF-Autor, dieser Chinesische, von dem die ganze Welt jetzt spricht. Und bevor wir zum Buch kommen, würde ich sagen, reden wir noch kurz über den. Der ist 1963 geboren in China, ist Ingenieur, das heißt, hat studiert auf Ingenieurswesen, ist jetzt SF-Autor, beziehungsweise ist es eigentlich nicht mehr, weil er seit 10 Jahren eigentlich nichts mehr produktiv geschrieben hat. Keine Ahnung, was der jetzt macht, oder vielleicht fängt er jetzt auch wieder an, weil er diesen internationalen Erfolg hat, wer weiß, wer weiß. Und was man noch über ihn wissen muss, ist, dass er das Buch Die drei Sonnen geschrieben hat, das 2007 auf Chinesisch erschienen ist und vor ungefähr 2-3 Jahren bei uns, das heißt 2017 müsste das gewesen sein. Und auch Die wandernde Erde hat er geschrieben. Das ist tatsächlich verfilmt worden. Es ist ein relativ schlechter Netflix-Film auf Netflix, natürlich. Wo sonst? Gut, das zum Autor. Da würde ich sagen, reden wir über das Buch selber. Da kommen wir erstmal zum Cover. Da ist ein relativ abstraktes, blau-rotes Ding drauf. Was da sich hübsch ergänzt mit den anderen beiden Liu-Büchern. Und anzumerken ist noch, dass das besonders für dieses Buch gezeichnet worden ist. Weil anscheinend der Verlag da doch Geld reingesteckt hat in die Veröffentlichung. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, das ist natürlich die Frage, wann und wo spielt das ganze Buch? Das ist ein bisschen ausschweifend behandeln. Es ist, wie gesagt, der dritte Teil der Trisolaris-Reihe. Und dann muss ich jetzt die ersten beiden Teile ein bisschen zusammenfassen. Im ersten Teil in der Trisolaris-Ding haben wir es eben so, dass da eine außerirdische Invasionsflotte sich auf die Erde zubewegt. Und die Erde einsacken will aus Gründen, die allerdings erst in 500 Jahren in der Zukunft ankommen wird. Und im zweiten Teil ist es so, dass die Erde da sich Verteidigungsstrategien ersinnt und versucht mit dieser Invasion umzugehen, mit dieser Invasion, die irgendwann kommen wird in irgendeiner entfernten Zukunft. Und im dritten Teil ist es so, dass wir da einen Roman haben, der, wann spielt der? Das ist meine erste Frage. Und zwar spielt dieser Roman in einer Parallelgeschichte. Er setzt zur Zeit von Die drei Sonnen ein, das heißt also in unserer Zeit, und geht dann immer weiter in die Zukunft weg. Wobei das schon am Anfang des Buches auf einer Zeittafel angemerkt wird, also wo und wann die ganzen Kapitel spielen und so weiter und so fort. Und das sind einige Kapitel, die spielen mehrere tausend Jahre in die Zukunft. Das Ende von dem Buch spielt, glaube ich, sogar mehrere Millionen Jahre in der Zukunft. Wie gesagt, ist ersichtlich, wenn man das Buch aufschlagt, das spoilert das so nebenher. Wichtiger ist aber, wie gesagt, dass das Buch jetzt schon in der Jetztzeit anfängt und es hat einen eigenen Protagonisten bzw. eine eigene Hauptprotagonistin und das ist Cheng Xin, also auch wieder Chinesin. Und ja, was hat's damit auf sich? Kurz gesagt, was wir am Anfang von dem Buch bekommen, das ist so eine Art paralleler Roman. Wir haben halt so diese Xin Jin, die halt verschiedenerlei Sachen durchmacht. Es passieren tatsächlich am Anfang von dem Roman einen Haufen komischer Zufälle. Also nicht unbedingt komischer Zufälle, aber so, wie soll ich das jetzt sagen? Jemand verliebt sich, dann stirbt er fast, gewinnt im Lotto, was weiß ich was alles. Es passiert ein Haufen Zeug, aus dem dann eine Liebesgeschichte geschmiedet wird, aber das lasse ich jetzt mal einfach mal außen vor. Und als Hauptprotagonistin wird dann in dem Buch diese Chen Xin etabliert, die eben auch schon zu unserer Zeit tätig ist und die auch damit beauftragt ist, da irgendwelche Maßnahmen gegen diese Trisolaris-Invasion zu treffen. Und ja, am Anfang von dem Buch wird da ein Gehirn in den Weltraum geschossen, um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Und dann springt das Buch weiter und wir bekommen so weitere wichtigere Zeitpunkte in dieser ganzen Geschichte zwischen Erde und Trisolaris geschildert. Wer sich erinnert, wie das zweite Buch ausgegangen ist, also es ist ein bisschen schwer, da über die Story zu reden, wenn man eben nicht unbedingt alles spoilern will, aber wer sich erinnert, wie das zweite Buch ausgegangen ist, ungefähr da setzt da das erste Drittel oder das zweite Drittel von diesem Buch an, weil ja, es wird so eine Art Vereinbarung, ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt so ein Waffenstillstand, auch wieder das falsche Wort. Einen kalten Krieg vielleicht, so kann man es ausdrücken, zwischen den Trisolariern und den Menschen. Und auch dafür spielt diese Chen Qing da eine Rolle. Und ja, so schreitet das Ganze mal fort, bis wir da in der Gegenwart von der Dunkelwald angekommen sind. Und dann, ja, passieren Dinge, um es jetzt mal abzukürzen. Also, der Status quo in dem Buch oder das, was da halt Ende von der Dunkle Wald eben postuliert wird oder diese Chance auf Frieden, die haltet einfach nicht. Also es passiert irgendwas und die Menschheit muss sich irgendwas anderes überlegen, wie sie in diesem Universum am Leben bleiben. Wie sie in diesem Universum am Leben bleiben, ist genau das richtige Stichwort, weil das Universum ist nicht besonders freundlich, was generell Lebewesen angeht. Das haben wir, wie gesagt, schon in der Dunkle Wald erfahren. Und so ersinnt sich eben die ganze Welt, die ganze Menschheit und so weiter und so fort, Strategien gegen, ja, den dunklen Wald, sagen wir es mal so, um es ein bisschen abzukürzen. Und da setzt dann dieses Buch wieder an, oder muss ich noch irgendwas über die Handlung reden, ohne dass ich irgendwas spoilern kann. Also eine Geschichte über Zufälle und eine Liebe habe ich mit aufgeschrieben. Das trifft es nämlich genau. Weil, wie gesagt, das Buch am Anfang mit einer Liebesgeschichte, mit einer unerwiderten Liebesgeschichte anfängt und es hört dann eben auch sozusagen als Liebesgeschichte auf. Das finde ich in dem Fall ein bisschen bemerkenswert, weil das ja auch im zweiten Buch, wenn man es mal so haben will, so war, dass wir da eine Liebesgeschichte zwischen, ja, diesem Wandschauer und seiner Frau, die ich gar nicht mehr namentlich kenne, auch da haben wir halt auch diese Liebesgeschichte drinnen. Aber gut, aber das nur nebenbei. Muss ich noch irgendwas über das Dings reden, über die Story? So, die Story beginnt parallel mit der Krise. Es ist die Geschichte von Xin, die beim Geheimdienst arbeitet. Okay, so nicht erwähnt, aber sagen wir mal so. Die einen Planeten geschenkt bekommt, die ein Weltraum in den Gehirn in das Weltraum schießt und die als in der Verteidigung der Menschheit mitarbeitet, sagen wir es mal so. Und das Buch hat Irrungen und Wirrungen. Ja, wie gesagt, weil dieses Buch der dritte Teil von einer Trilogie ist, deswegen würde ich jetzt nicht großartig über die Story reden. Kommen wir mal auf die Dings, auf die Elemente zu sprechen. Und da hat mich immer Ans am meisten erstaunt, oder beziehungsweise in der ganzen Buchreihe, in dem Fall ist es, die Trisolarier finden nicht statt. Also diese Entscheidungsschlacht zwischen den Menschen und den Trisolariern passiert ganz einfach nicht. Spoilere ich deswegen, weil es relativ am Anfang des Buches passiert. Oder am Anfang von dem Buch wird eben klar, dass diese Trisolarier nie auf der Erde ankommen werden und puff, die sind einfach weg. Also die sind nicht ganz weg, also die es gibt zwar noch so, so einen leichten Kontakt mit denen, aber die haben halt von diesem Plan, die Erde zu kolonialisieren oder zu erobern, abgesehen, und das war's dann ganz einfach. Erwähne ich deswegen, weil das ist ein Ding, das schon mehrmals in diesem Buch passiert ist, weil wir haben ja da im ersten und im zweiten Buch ein bisschen die ETA drinnen, also diese Erde Trisolaris Organisation, diese Terrororganisation, die mit diesen Aliens zusammenarbeitet, und auch die findet ab einem gewissen Punkt keinen Platz mehr. Also normalerweise, so wie wir das kennen in den westlichen Büchern, da würde man diesen Antagonisten, diese Feinde, diesen Bösen, diesen Spannungsbogen bis zum Ende aufrechterhalten. Xichin Lu verzichtet da ganz einfach drauf. Der will nämlich eine andere Geschichte erzählen. Und das ist vielleicht genau der Punkt, auf den wir uns da ein bisschen eingehen müssen. Welche Geschichte will der denn eigentlich erzählen? Also wenn man sich das Gesamtwerk anschaut, diese drei Bücher, da sind da mehrere Aspekte drin, über die wir reden könnten. Aber für mich eine der Gründe, warum sich dieses Buch zu lesen lohnt, beziehungsweise warum es Bücher von Liu generell zu lesen lohnt, ist diese großen Bilder, die da gezeichnet werden. Wer sich erinnert, in Trisolaris war es diese chinesische Kulturrevolution, dann haben wir diese virtuelle Welt, in dem die Lebensrealität der Aliens dargestellt wird, und so ist es auch teilweise im dritten Buch drinnen, dass wir da unter anderem richtig große Bilder gezeichnet kriegen. Und haben wir ein Interview mit Liu durchgelesen, und wenn es nach ihm gegangen wäre, dann wäre dieses Lokalkolorit oder diese großen Bilder eigentlich gar nicht drinnen in diesem Buch. Weil was Liu schreiben wollte, wenn er es denn könnte, also er macht da geltend, dass es da eben, ja, verlegerische wirtschaftliche Gründe gibt, warum er das eben nicht so richtig kann, ist eben, er will die großen Dinge schreiben. Also die Menschheit, die sich ausbreitet, große kosmische Katastrophen, riesige Projekte, so ist in die Richtung. Und das ist da genau das, wo dieses Buch eigentlich schwächelt. Weil die eigentliche Wissenschaft, oder wie man es auch nennen kann, ist ein Buch, die fällt ziemlich flach. Das muss ich so mal vorweg wegschicken. Das ist ganz einfach so. Weil ich habe da diesen im letzten Podcast, in dem es eben um die wandernde Erde gegangen ist, da habe ich ja schon angebracht, Xichin Lu als Vorreiter des Ultra-Unrealismus, also in den Büchern, in denen möglicherweise oder vielleicht Physik keinen großen Stellenwert hat, weil ganz einfach das Ganze dann durch die Zensur durchgeschmuggelt wird oder es einfach nicht beachtet wird. Und trotzdem muss ich sagen, dass genau dieser Physikpart, das ist, was Liu gerne schreiben würde, wenn er denn könnte. Und das ist ja genau das, was er eigentlich nicht schreiben kann, weil das immer nicht so wahnsinnig toll ist, was da am Ende dabei rauskommt. Aber das nur als Element von der weggeschaltet. Dann haben wir drinnen die Fragestellung, wie östlich ist Xichin eigentlich? Das ist so ein Ding, das habe ich sogar diskutiert auf dem SF-Forum. Und da schaut das Ganze so aus, dass man da getrennter Meinung sein kann. Also wie weit ist das jetzt verfremdet, um es durch die Zensur zu bringen? Wie weit ist das jetzt einfach so, wie es ist? Oder wie weit ist das jetzt, wie soll das mal sagen, auf der chinesischen Regierungslinie, was er da schreibt, und wie viel ist es dagegen? Da gibt es verschiedene Anschauungsmöglichkeiten, Interpretationsmöglichkeiten. Also vor allem, was jetzt den DDR, die DDR-Fantastik angeht, da haben wir ja mehr oder weniger Vergleichsmaterial, was eben die Fantastikautoren damals so geschrieben haben. Und ich habe mir das Ganze ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und zwar schaut das so aus, dass es in dem Buch drinnen wahnsinnig viele Individualentscheidungen gibt, also in den drei Büchern drinnen. Also im Prinzip ist das alles nur Sachen, oder alles, was in den Büchern passiert, sind Dinge, die Leute für sich entschieden haben, gegen die Welt, gegen die Gesellschaft, gegen die Regierung, gegen alles. Zur Erinnerung, im ersten Buch drinnen war es Che Wenche, diese Astrophysikerin, die diese Nachricht an die Aliens geschickt hat und dadurch die ganze Sache ausgelöst hat. Und wenn man sich das mal anschaut, dann hat sie das einfach rausgeschickt als Einzelentscheidung gegen den Wunsch der gesamten Menschheit, könnte man mal so sagen. Und dann haben wir dann im zweiten Teil diese Wandschauer. Das heißt, wir haben so die ganze Menschheit, die ganze Regierung, die ganzen Militärs, die halt ihr Süppchen machen, die das Übliche machen. Und wir haben halt vier Wandschauer, auf die Hoffnung der Menschheit gerichtet ist, dass die eine Möglichkeit finden, quasi die Menschheit zu retten, weil nämlich die Regierung, die Industrie, das Militär das eben nicht kann. Das heißt, wir haben dann sehr, nur haben wir einen Punkt für das Individuum. Und genau das haben wir auch im dritten Teil wieder. Da haben wir, wie gesagt, diese Hauptprotagonistin, diese Zhen Qing, die da auch ihr Ding kocht, das eigentlich nur sie kochen kann, weil nämlich da verschiedene Faktoren zusammenkommen, also ihr Hintergrund, dann ihre Liebe zu einem anderen Protagonisten, also zu einem gewissen Yum Tiameng, der dann auch noch eine Dings hat, eine Karriere in dem Buch, sagen wir es mal so. Und es gibt auch in diesem Buch später dann eine Sonderposition unter den Menschen, und das ist der Schwerthalter. Der Schwerthalter, der nämlich über das Wohl und Weh der Menschheit bestimmt, indem er halt die Einzelperson ist, die halt die Gegenmaßnahmen gegen die Trisolarier auslösen kann. Das heißt, was mit den Menschen und den Trisolariern passiert, das entscheidet ganz allein der Schwerthalter allein. Und das ist auch wieder so eine Individualperson, die halt mit ihrem Gewissen vereinbaren muss, was sie eben tut, welche Entscheidungen sie trifft, die allerdings niemanden wirklich unterstellt ist. Und das sind für mich so die Indizien, warum Xi Jinlu doch mehr auf dieser westlichen Welle mitschwimmt, als wie es vielleicht auf dieser chinesischen Regierungsebene eben ist. Aber darüber kann man wahrscheinlich vortrefflich streiten. So, da kommt man noch so ein Ding, was in diesem Buch drinnen ist, und das müsst ihr da erwähnt haben, und das ist in der Mitte von dem Buch, wird eine verdeckte Botschaft übermittelt an irgendjemanden zu irgendjemanden. Also tatsächlich wird diese verdeckte Botschaft übermittelt, um diese Trisolarier zu blenden. Jetzt müsste ich ein bisschen länger reden, weil es mir ein interessantes Ding ist. Und zwar werden in dieser Botschaft drei Märchen übermittelt. Wer sich daran zurückerinnert an den zweiten Band, an Der dunkle Wald, der weiß, dass Trisolarier so ein Problem haben, was Lügen angeht. Also Lügen, verdeckte Mitteilungen und so weiter und so fort, weil die relativ offen kommunizieren, also kommunizieren müssen. Und deswegen ist es in dem Buch so, dass da eben, versteckte Botschaft an die Menschheit übermittelt wird in Form von drei Märchen. Und die lesen sich ungefähr genauso, wie man sich so chinesische Märchen eigentlich vorstellt. Und die sind wirklich gut geschrieben. Also das ist das eine Ding, was Xi Jinlu wahrscheinlich wirklich gut kann. Und das ist so eine Art fantastischen, also nicht unbedingt fantastischen, aber einen gewissen Stoff zu verarbeiten. Also dort, was es eben mit Hard SF angeht, ich finde, da versagt der Mann vollkommen. Aber was eben solche historischen Ereignisse angeht, solche märchenhafte Stoffe, so eine Fantasy-Stoffe, da ist er gar nicht so schlecht zum Lesen. Da schreibt er, da zeigt er wirklich Talent. Aber diese Märchen muss ich auch noch ein bisschen länger reden, weil da noch zwei Sachen zusammenkommen. Zum einen dieses nicht vorhandene Sein von den Trisolariern. Wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, dass dieser Mensch-Trisolarier-Krieg eigentlich nicht stattfindet. Und generell, ich glaube, dass tatsächlich in diesen ganzen drei Büchern nie irgendwo ein Mensch einen Trisolarier gesehen hat. Nicht einmal ein Bild davon. Das heißt, sie tauchen einfach auf als dunkle Bedrohung am Horizont und die verschwinden auch wieder. Ohne, dass wir irgendwie genau wissen, wie die eigentlich ausschauen oder sonst irgendwas. Also die sind einfach da und dann sind sie wieder weg und so weiter und so fort. Und was diese Märchen angeht, die haben allerdings einen schweren Haken. Und das ist so, man liest die Märchen und man probiert sich drauf, irgendeinen Reim zu machen, und man schafft es irgendwie nicht. Und dann kommt natürlich diese Hauptprotagonistin her, und im Laufe des Romans werden eben die Märchen entschlüsselt. Also es wird eben herausgesucht, was da eigentlich der Menschheit für eine versteckte Botschaft übermittelt hat, werden sollen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur das, das funktioniert nur nachträglich. Das heißt, wenn man das als Leser liest, dann weiß man auch nicht genau, was da eigentlich passiert. Man hat zwar irgendwie eine Idee, aber so im Großen und Ganzen weiß es man eben nicht. Und dann am Ende von dem Roman wird halt eben klar, was mit dem Märchen eben gemeint ist. Dann wird es dem Leser auch klar. Bloß, es ist so, die Trisolarier, die hätten den Braten riechen müssen. Also die, an denen sind diese Märchen vorbeigeschmuggelt worden, und wenn die schon gewusst haben, um was es da geht, dann hätten die auf alle Fälle den Braten riechen müssen. Ganz egal, ob die sich nicht mit Lügen auskennen oder nicht. Aber wie gesagt, das nur so nebenher. So, im Ganzen und Ganzen würde ich mal sagen, mir das Buch überraschend gut gefallen. Eigentlich fast sogar, na gut, okay, wenn wir sagen, Man kann das erste Buch, Die drei Sonnen, einfach so für sich lesen und man ist nicht enttäuscht, weil Die drei Sonnen hat ganz bestimmt die meisten Schauwerte. Das heißt, man schaut sich das Ganze an und es passiert einfach so viel Action, so viel Lokalkolorit, so viel cooles Zeug. Also wie gesagt, diese virtuelle Ebene. Band 2 und Band 3 flachen da ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Allerdings jetzt nicht so gewaltig, dass man sich drüber aufregen könnte. So, das bringt uns jetzt zur Amazon-Kritik von dem Ganzen, würde ich sagen. Und das schaut so aus, dass das Buch bekommen hat 3,8 Sterne von 25 Bewertungen. Und die Amazon-Kritik sagt dazu, der Autor hat den Faden verloren. Und darüber kann man jetzt streiten, weil dieses Buch sich irgendwie eigenwillig entwickelt. Man könnte sagen, er hat den Faden verloren, weil wenn man es denn so haben will, am Ende von dem dritten Buch meiner Meinung nach, also am Anfang meiner Meinung, diese Konfrontation gestanden hätte oder hätte stehen sollen. Aber wie gesagt, Cici Liu hat sich da dagegen entschieden. Am Ende von dem Buch findet eben nicht die Konfrontation statt zwischen Menschen und Drisolaria. Dafür findet irgendwas anderes statt. Und man kann jetzt mal sich darüber streiten, ob es jetzt sprunghaft ist oder nicht. Also mir war es ehrlich gesagt ganz okay. Also ich habe das gut gelesen, ich habe es nicht schlecht gefunden. So, dann haben wir drinnen, ohne Liebe, langweilig und ohne Konzept. Ja, ohne Liebe, drüber kann man auch streiten, würde ich sagen. Langweilig, ich habe es ganz okay gefunden. Also es ist genug für mich passiert. Und was dieses ohne Konzept angeht, ja, es passieren in diesem Buch schon teilweise einige seltsame Sachen. Also wenn ich jetzt sage, dass diese Chen Qin da unsere Hauptprotagonistin ist, dann stimmt das auch. Aber es werden in diesem Buch drin einfach so viele Ballone abgesetzt. Das heißt, wir haben da einige Nebenhandlungen. Also wenn ich jetzt da zurück erinnern darf an irgendeinen Punkt im zweiten Buch, fliegt da irgendein Raumschiff raus aus dem Sonnensystem irgendwo hin. Und das hat auch noch, ja, eine seltsame Handlung, sagen wir es mal so. Also anders kannst du am besten Willen nicht ausdrücken. Das landet irgendwo, es trifft auf irgendwas und irgendwas ist seltsam und dann spielt das Schiff allerdings keine Rolle mehr, dann passiert irgendwas anderes und was weiß ich was alles. Das heißt, das Konzept von dem Buch ist verschroben oder verworren, ist auf alle Fälle nicht so linear zu lesen wie die anderen Vorgänger. Was ich ehrlich gesagt als gut finde, das muss ich jetzt noch nebenbei wegschicken, es ist eine Trilogie und hat Xi Jinping jetzt wieder mal geschafft oder hat in dem Fall geschafft, da wirklich drei Bücher zu schreiben, die man da getrennt voneinander lesen kann. Und wie gesagt, teilweise auch sich überschneiden in der Handlung. Weil, wie gesagt, das dritte Buch spielt nicht anschließend zu Buch 1 und 2, sondern über den kompletten Verlauf von Buch 1 über Buch 2 und dann noch weiter in die Zukunft raus. Also, wie gesagt, es ist ein schönes Ding. Wenn man die ersten beiden Bücher gelesen hat, dann wird man wahrscheinlich auch mit diesem Buch nicht enttäuscht sein. Oder vielleicht doch, was weißt ihr dann. Also, mir war es okay. Ich bin jetzt mit Xi Jinping Lu fertig. Zum Glück schreibt der Mann auch nichts mehr. Das heißt, kann man einen guten Mann einfach mit Frieden lassen und kann sich was anderem zuwenden. Und wenn ich sage was anderen, dann könnte man lesen The Freeze Frame Revolution von Peter Watts. Und wann ist das Buch erschienen? Im Jahre 2018, das heißt für ungefähr ziemlich genau am Jahr, also ich glaube es war im Juni 2018. Und wie bin ich zu dem Buch gekommen? Kurz gesagt, der Peter Watts. Was Peter Watts schreibt, das wird auch gelesen. Das hat seine guten Gründe. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir mal auf den Autor zu sprechen. Peter Watts ist 1958 geboren in Kanada, hat eine Ausbildung als Meeresbiologe und ist als HSF-Autor tätig. Und wenn ich sage HSF, dann meine ich wirklich HSF. Ja, ist der härteste SF. Also die Art von SF, die einen wirklich an die Grenzen von allen möglichen bringt. Also das würde ich bei dem Autor auf alle Fälle so sagen. Und was wir noch wissen, also hat oder hatte eine fiese Infektion mit fleischfressenden Bakterien und Stress mit Grenzbeamten. Wen das interessiert, der kann das woanders nachlesen. 2007 hat er sein erstes, glaube ich, Buch veröffentlicht. Das war Blindflug. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob Malmström nicht vorher war, aber Blindflug 2007, das habe ich gelesen. Das fand ich überragend gut. Und seitdem bin ich Peter Watts-Fan und seitdem lese ich alles, was dieser Mann schreibt. Und geschrieben hat er eben auch The Freeze Frame Revolution, was eine ziemliche Enttäuschung war. Eine ziemliche Enttäuschung vor allem deswegen, weil ich mir ehrlich gesagt ein anderes Buch erhofft hätte und ich hätte mir auch ein längeres Buch erhofft, weil das Buch ist nämlich nur eine Novelle. Eine Novelle, das ist ein Buch zwischen ungefähr 100 bis 200 Seiten, die ja zwischen Roman und Kurzgeschichte steht. Aber ich glaube, darüber schon an anderer Stelle lang genug geredet. Also kurz gesagt, es war ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Ich hätte nämlich gehofft, dass da ein anderes, längeres Buch kommt, aber man kann nicht immer alles haben. Also würde ich sagen, reden wir einmal über das Buch selber, das wie gesagt 2018 erschienen ist. Und da kommen wir auch wieder einmal aufs Cover zu sprechen. Das Cover ist so rot-schwarz mit einer Spirale drauf und einem blauen Kreis mit einem Pfeil, der da herumtrudelt, immer weiter raus. Und was dieses Cover angeht, das ist in dem Fall tatsächlich die Flugbahn von einem Raumschiff, weil nämlich, da kommen wir jetzt auf das Wo und das Wann das Ganze spielt, und zwar Wo, es spielt in der Milchstraße und Wann ungefähr 60 bis 100 Millionen Jahre in der Zukunft. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass wir da ein Raumschiff haben, das da spiralförmig in der Milchstraße herumfliegt. Das heißt, von der Erde weg, dann einmal herum, zweimal herum, dreimal herum und immer wieder herum um die ganze Milchstraße herum und alle paar hundert Lichtjahre oder so so eine Wurmlöcher erzeugt. Das heißt, was dieses Raumschiff da eigentlich macht oder was es eigentlich schon seit 60 Millionen Jahren macht, es pflanzt da so Wurmlöcher, damit eben die Erde oder dass man von der Erde eben in der Milchstraße leichter hin und her rumfliegen kann. Aber weil das Raumschiff eben selber nicht diese Wurmlöcher oder andere Wurmlöcher benutzen kann, muss es mehr oder weniger zu Fuß fliegen oder nicht unbedingt zu Fuß, aber es fliegt eben mit Lichtgeschwindigkeit oder nicht unbedingt mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit einem Prozentsatz von der Lichtgeschwindigkeit quasi spiralförmig durch die Milchstraße und macht eben da sein Ding. Und was er dann noch wissen muss, ist, dass das ein Teil von einer Reihe ist, weil es gibt da eine Kurzgeschichtensammlung, das ist Beyond the Rift, und da auch da wurde schon dieses Raumschiff eben erwähnt, in einer ziemlich schicken Kurzgeschichte. Also tatsächlich ist es so, dass es wird zwar nicht explizit angesprochen, aber es gibt in diesem Universum, in dieser Milchstraße zumindest scheinbar noch irgendwo Leben oder könnte Leben geben oder was heißt ihr was alles, und ab und zu trifft eben da dieses Raumschiff da auf bemerkenswertere Formen von Leben. Aber gut, da will ich jetzt nicht drüber reden, also nicht zu viel drüber reden. Aber wie gesagt, die Sachlage ist eben die, wir haben dieses Raumschiff dreht eben da seine Kreise, und an Bord von diesem Raumschiff haben wir ungefähr 10.000 oder 30.000 Leute, habe ich mir schon aufgeschrieben. Ne, ach stimmt, da tatsächlich. 30.000 Leute sind an Bord als Backup. Weil eigentlich ist dieses Raumschiff also erst einmal ziemlich klotz, also keine Ahnung wie groß das sein wird, 10, 20 Kilometer. Also es ist erst einmal ein ziemlich großes Ding. Und gesteuert wird das Ding oder betrieben von einer künstlichen Intelligenz, wobei künstliche Intelligenz auch schon wieder ein komplett falsches Wort ist. Die künstliche Intelligenz ist der Chimp, also der Schimpanse, wenn man es mal so haben will. Und dieser Chimp ist, ja, eine besondere Form von künstlicher Intelligenz, der auch in dem Buch relativ großen Raum eingeräumt wird. Und zwar schaut das Ganze so aus, dass alles, was diese Mission angeht und den Stempel der Langlebigkeit trägt, das heißt, dieses Raumschiff ist jetzt schon 60 Millionen Jahre unterwegs, aber damit hat sich dann mal ansatzweise das Ende von seiner Lebensdauer erreicht. Das soll noch mehrere hundert Millionen Jahre durch die Milchstraße gondeln. Also je länger, desto besser. Und wie gesagt, das Tagesgeschäft erledigt dieser Chimp, diese künstliche Intelligenz, die eben da das Ding macht und die eigentlich mehr oder minder alles allein betreiben kann. Und die allerdings nicht besonders intelligent ist. Das ist ja der springende Punkt. Also er hat so eine Art breite Intelligenz, dass er eben viel zugleich machen kann. Allerdings ist er nicht ganz so schlau wie ein Mensch, was so ein eigenes Kunststück ist. Da kommt wieder diese Langlebigkeit dieser Mission ins Spiel, weil wie gesagt, man hat sich eben überlegt, wie man da eben ein Schiff rausschicken kann, das wirklich hunderte Millionen Jahre unterwegs ist. Das ist so generelle Herausforderung. Ich habe mir dann tatsächlich in letzter Zeit einige Walfangbücher durchgelesen oder sowas in die Richtung. Und Schiffe faszinieren mich generell und immer wieder. Wenn man ein Schiff hat und das fährt irgendwo hin, ein oder zwei Jahre auf die andere Seite von dem Planeten, dann hätte man eigentlich ganz gerne, dass dieses Schiff da seine Mission erledigt und dann wieder nach Hause kommt und keinen Blödsinn anstellt. Ein anderes Kaliber, was das angeht, das sind diese Atom-U-Boote, wo man schon gern hätte, dass dieses Atom-U-Boot mit taktischen Atomraketen drauf nicht auf blöde Ideen kommt, sondern eben seinen Job macht. Und wie das eben gewährleistet wird, das ist eine eigene Kunst für sich, sagen wir es mal so. Aber du willst nicht großartig drauf zu sprechen kommen. Wichtig in unserem Fall ist eben, dass wir diesen Chimp haben, der eben nicht so klug ist, wie er sein könnte, sondern so submenschlich intelligent ist. Also, schon relativ clever, allerdings nicht so clever, wie die Leute, die drauf sind. Und das ist genau der Grund, warum diese 30.000 Leute da überhaupt drauf sind. Wenn ich da jetzt sage, dass da 30.000 Leute drauf sind, dann sind da die meisten Zeit tiefgefroren. Die werden vielleicht einmal alle 10.000 Jahre für ein oder zwei Tage erweckt, damit sie da eben ihren Scheiß machen können. Wobei da nicht wirklich ausgesprochen ist, was da jetzt genau dieser Scheiß ist, was die jetzt machen. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine Crew, die halt einmal alle 10.000 Jahre, so alle die kleine Teile von dieser Crew, die einmal alle 10.000 Jahre ein bisschen aktiv sind. Und ja, was wir da bekommen in der Geschichte ist, dass wir dann einen Ich-Erzähler haben, der da eben auf seiner Mission ist, der eben diese Mission mitmacht. Und dann stellt sich einmal die erste Frage, was zum Teufel sind das eigentlich für Menschen, die diese Mission mitmachen? Und da würde ich mal sagen, ausgesprochen nihilistische Menschen. So fängt dieses Buch nämlich an, dass wir da halt dieses Raumschiff haben. Es wird ein neues Tor geöffnet zu der Erde und auf der Erde sind zu diesem Zeitpunkt schon 60 Millionen Jahre vergangen. Das ist ungefähr die Zeit, die zwischen uns und den Dinosauriern liegt. Und die ganze Mannschaft ist schon gespannt, was da eben herauskommt aus diesem Loch, weil da immer wieder seltsame Sachen rausgekrochen kommen. Und so ist es auch in diesem Fall, da kommt irgendwie ein Goblin raus, es wird das Goblin beschrieben, der eben dieses Raumschiff angreift, das allerdings zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg ist Richtung, keine Ahnung was, weiter zum nächsten Wurmloch. Also die haben nicht unbedingt Halt gemacht, um dieses Wurmloch zu erzeugen, sondern das Raumschiff ist auf Speed, hat halt irgend so ein Ding abgesetzt, dieses Device, das Wurmloch wurde erzeugt, da ist irgendwas rausgekommen, scheißegal, abgehaut. Und das ist schon hunderte Male so passiert. Und an dieser Stelle muss ich anmerken, dass Peter Watts oft zur Last gelegt wird, dass dieser Mensch sehr pessimistisch, vielleicht sogar nihilistisch ist, und das verneint er immer. Also seine Standardausrede ist, dass er eigentlich ein relativ optimistischer, normaler Mensch ist, der allerdings in einer Welt lebt, die das nicht zulässt. Also in einer schlechten Welt, wo es eben keinen Platz für Optimismus gibt. Und in dem Buch lasst es ein bisschen zuwider, weil in dem Buch haben wir eben Leute drauf, die der Erde Adieu gesagt haben, weil auf der Erde sowieso nichts mehr Interessantes passiert. Und wenn das nicht nihilistisch ist, dann weiß ich sowieso nicht. Also die ganze Idee, dass die ganze Erde ein Haufen von Idioten bevölkert ist, und zwar von jetzt an bis in alle Ewigkeit, dass nichts, was auf der Erde passiert, irgendwie von Interesse ist und dass nicht einmal 60 Millionen Jahre, also wie gesagt, die Zeit zwischen uns und den Dinosauriern, reichen, dass auf der Erde irgendwas Interessantes und Gutes entsteht. Also wenn das nihilistisch ist, dann weiß ich selber nicht. Ja, aber es ist eben so. Wie gesagt, wir haben da mehrere Personen drauf, die da öfters mal ihre Schicht teilen, und zwischen denen gibt es eben Interaktion. Weil nämlich, was eben die Story in diesem Buch angeht, auf dem Schiff läuft irgendwas schief und krumm. Und zwar schaut das so aus, dass unter anderem die Osterinsel verschwunden ist. Die Osterinsel, das ist in dem Fall der Speicher, wo alles abgespeichert ist, was in diesem Schiff als Baupläne entsteht, also als Baupläne, was das Schiff an Bauplänen braucht, drücken wir es mal so aus. Das ist nämlich so ein Ding. Also wie gesagt, da kommt diese Langlebigkeit ins Spiel. Wenn man wirklich mal Millionen von Jahre durchs All gondelt, dann kann man es nicht irgendwie auf Magnetspeicher speichern oder sonst irgendwas. Und in dem Fall sind eben die ganzen Datenträger eingebrannt in, ich glaube, Glimmerkristalle. Und die wiederum sind irgendwie besonders geschützt. Und das sind riesige monolithische Steinblöcke, wo eben alles abgespeichert ist, was dieses Schiff eben zum Überleben braucht. Das ist eben diese Osterinsel und diese Osterinsel ist eben verschwunden. Und wenn ich jetzt sage verschwunden, dann ist es so, dass dieser Chimp sie ja irgendwie weggeräumt hat. Und wieso hat das gemacht? Fragezeichen. Antwort, weil es ein Befehl von der Erde war. Es ist nicht unbedingt ein Befehl, den er jetzt gerade bekommen hat, sondern schon ein Befehl, der eben schon bei der Entstehung oder bei der Erbauung von diesem Raumschiff eingepflanzt worden ist. Und der Jim selber, er kann sich nicht mehr erinnern, weil das eben auch Teil von diesem Befehl war, dass eben das Ganze aus seinem Gedächtnis gelöscht wird. Das heißt, ja, ein wichtiger Teil von diesem Raumschiff ist eben verschwunden. Kein Mensch weiß mehr, wer das ist. Die KI weiß es eigentlich auch nicht mehr. Es ist alles bloß Teil von einem Plan, der früher mal ausgeheckt worden ist. Und der halt, ja, darauf abzielt, dass dieses Raumschiff für ewig in Betrieb bleiben wird. Und ja, solche Vorfälle häufen sich eben und so entwickelt sich auf diesem Raumschiff eine, sagen wir es mal so, Widerstandsgruppe, besser kann man es fast nicht ausdrücken oder schlechter, die eben im Laufe der Millionen von Jahren oder der Hunderttausenden von Jahren eben, die Dinge wieder ins Rechte rücken will. Und das ist dann praktisch die Geschichte von diesem Buch, also dieses Raumschiff, diese Widerstandsgruppe auf diesem Raumschiff und welche Form der Widerstand hat, beziehungsweise gegen was eigentlich widerstanden wird. Weil, wie gesagt, die Erde ist schon 60 Millionen Jahre her. So, dann kommen wir mal dahin, muss ich irgendwas erzählen. Ich erzähle, leicht schief, Revolution, passt. So, dann haben Elemente drinnen. Wie geil, Sonnen. Ah, das ist richtig. Also ein Element, was in diesem Buch drinnen explizit angesprochen wird, das sind die Sonnen. Wenn man 60 Millionen Jahre unterwegs ist, dann ist das doch tatsächlich ein bemerkenswerter Zeitraum. Und was in dem Buch viel drinnen ist, das ist Astrologie. Und die war gar mal so uninteressant, weil, wenn man sich für sowas interessiert oder ein bisschen ein Herz dafür hat, dann gibt es natürlich Sonnen, die da im Universum entstehen und vergehen. 60 Millionen Jahre sind übrigens so viel für unsere Sonne, aber es gibt da so eine größeren roten Riesen und blaue Riesen, für die das schon eine ziemliche, für die das ein ziemlich großer Teil von ihrer Lebenszeit eben ist. Und was da jetzt noch viel interessanter ist, das sind eben die blauen Zwerge oder die roten und blauen Zwerge. Das ist so ein interessantes Ding. Da ist nämlich ein Astrologe an Bord, das sind Astrologe, Astronom, und der interessiert sich dafür. Und da bekommt man tatsächlich interessanten Einsicht über den Lebenszyklus von Sternen und tatsächlich sind rote Zwerge das, was in diesem Universum am längsten bestehen wird. Wahrscheinlich oder vielleicht sogar noch länger als die schwarze Löcher. Der Witz bei den Dingern ist nämlich, dass während unsere Sonne nur einen ganz kleinen Teil vom Wasserstoff umwandelt in Helium, die rote Zwerge, die wandeln nämlich alles um, weil das da drinnen so eine Art Konvektion hat. Das heißt, es gibt eine Umformung, dass eben den Kern erlaubt, irgendwann nach außen zu treten und dann den äußeren Material wieder rein. Und das führt eben dazu, dass das ganze Material auf einen roten Zwerg umgewandelt wird. Und wenn das passiert, dann kriegt man irgendwann einmal blaue Zwerge. Und die Dinger sind wirklich faszinierend, weil es gibt in unserem Universum nämlich keine blauen Zwerge. Dafür ist nämlich zu jung. Weil die roten Zwerge, wenn die jetzt quasi seit dem Urknall bestehen, also seit 60 Milliarden Jahren, dann reicht das noch nicht aus, dass sie zu blauen Zwergen werden. Das wird noch einmal ewig lang dauern, bis das soweit ist. Und zumindest einige Personen auf dem Schiff, die zersprechen sich schon den Kopf darüber, wie eben das Universum ausschauen wird in x Milliarden Jahren. Also wenn diese Umwandlung weitergeht und abgeschlossen sein wird. Hochgradig interessant, da habe ich tatsächlich ein paar Stunden auf Wikipedia verbracht und mir den Lebenszyklus von verschiedenen Sterngruppen angeschaut. Ein schönes Ding, kann ich nur empfehlen. Also allein schon deswegen lohnt es sich. Dann haben wir drinnen den Chimp, den habe ich glaube ich eh schon beschrieben. Dann drinnen den Pessimismus, auch den habe ich schon beschrieben, und 60 Millionen Jahre in der Zukunft, Evolution, das ist ein anderes Ding. Es gibt tatsächlich in diesem Raumschiff so eine Biosphäre, also Klar, Menschen leben darin, aber es gibt nicht nur künstliche Erzeugung von Sauerstoff und so weiter und so fort. Es gibt auch so eine Art Garten oder einen Abschnitt, wo es eben Pflanzen und so weiter und so weiter und so weiter und so fort gibt. Und die machen tatsächlich eine Evolution durch. Das ist nicht verwunderlich, weil, wie gesagt, dieses Raumschiff 60 Millionen Jahre unterwegs ist. Und zwar nur gefühlter Bordzeit, glaube ich. Und ja, die ganzen Pflanzen und Tiere und so weiter und so fort, die machen eine Evolution durch und das entwickelt sich in einem Teil von diesem Buch tatsächlich wirklich zum Problem. Und das, auch das allein ist schon ein interessanter Ding, weil das sich eben Watson seinen Kopf zerbrochen hat. Weil wirklich, was soll es, wenn das Raumschiff wirklich, na gut, ich rede gar nicht drüber, man kann sich ungefähr denken, was da passiert und warum und wieso, beziehungsweise kann man eben nicht, weil in einem schlechteren Buch hätte man irgendwelche Killerpflanzen, die Menschen fressen, in Peter Watts ist das nicht so, da haben wir, wie gesagt, der Mann ist Meeresbiologe und bei dem passt sich eben alles den Umständen entsprechend an, also er hat ein bisschen mehr drauf, sagen wir es mal so. So, dann hat dieses Buch bekommen 4,1 Sterne von 84 Bewertungen auf dem englischen Amazon und als 2-Sterne Bewertungen habe ich da drinnen unnotwendige Erklärungen und seltsames Ende. Novelle, Hinweis auf Beyond the Rift. Ja, wie gesagt, es ist eine Novelle. Das mit den unnotwendigen Erklärungen hat sie wahrscheinlich auf die Sterne beschrieben, was ich da gerade gesagt habe. Aber wie gesagt, das macht für mich den Spirit oder das Feeling von einem Buch aus. Also ich kann übrigens sagen, dass es eine unnotwendige Erklärung war. Und seltsames Ende, naja, okay. Ich kann mir das Ende ehrlich gesagt nicht mal so genau erinnern. Es war ein Novellenende. Es ist ein Novellenende und kein wirkliches Romanende. Belassen wir es mal dabei. So, dann haben wir drin. Unbefriedigend, nicht so gut wie die anderen Werke von Peter Watts. Ja, dem kann ich zustimmen. Also wie gesagt, es ist deswegen auch schon unbefriedigend, weil alle Leute auf ein Buch gehofft hätten. Vor allem, wenn man Beyond the Rift gelesen hat, da gibt es eine Kurzgeschichte drinnen, die wirklich alles andere in den Schatten stellt und man hätte sich sehr... Oder ich hätte mir sehr gehofft, dass da ein Buch draus wird, aber es ist eben zumindest im letzten Jahr nicht passiert. So gut, kommen wir zum Vergleich zwischen den beiden Büchern. Und das sah das so aus, dass das Thema war Ost gegen West, was die HSF angeht. Und ja, da musste ich anführen, was weiß ich schon über China. Ich weiß nicht viel über China, und ich weiß nicht, wie weit dieses Buch der chinesisch ist, der chinesisch angehaucht ist, oder wie weit der chinesische Geist mitschwingt, was Xi Jinping angeht. Bei Peter Watts ist es so, dass das ein relativ typischer Vertreter der HSF aus der westlichen Welt ist. Wenn ich in Richtung Baxter schaue, da haben wir auch relativ eine, deprimierende Sicht der Zukunft, was das angeht. Und, ja, vielleicht ist das ja der Hauptunterschied oder der Grund, warum sich Xi Jinping so viel besser verkauft als Watts, weil er nämlich eine positive, optimistische Grundhaltung drinnen ist, die eben bei Watts sowieso fehlt und bei HSF im Allgemeinen vermutlich auch. So gut, was den Stil angeht, Watts ist nicht so einfach zugänglich, besonders wenn man das auf Englisch lesen will. Dann hat man es doch mit Chang einfacher, weil einfach diese Bildgewaltigkeit, vor allem diese bildhafte Beschreibung, die generelle Beschreibung von der Welt, da sehr viel mehr im Vordergrund steht als wie bei Watts. Bei Watts geht es bloß darum, was wer macht, was wohin, astronomische Einheiten, physikalische Einheiten, was weiß ich was alles. Es ist sehr trockener Stoff, sagen wir es mal so. So. Dann haben wir jetzt die Frage, ähnliche Bücher. Ich weiß nicht, wer HSF interessiert, dann würde ich mal Baxter empfehlen, aber von Baxter auch nicht unbedingt alles, weil da bereite ich gerade einen Podcast vor. Vielleicht noch am ehesten Anti-Ace. Wenn man sich für alte SF interessiert, wie die eben ähnlich ist zu den Werken von Xi Jinping, dann würde ich sagen Arthur C. Clarke, da liegt man nicht ganz falsch. Also das geht vielleicht am ehesten in die Richtung, was dieser Mix zwischen Technologie und was denn jetzt? Sense of Wonder ausmacht. Und wenn man es mal chinesisch haben will, also chinesische Fantasy oder chinesische fantastische Literatur, da habe ich da Unfolding Beijing von, habe ich vergessen aufzuschreiben, ist zwar erst vor kurzem übersetzt worden, allerdings zu einem äußerst unfairen Preis. Ich glaube, das kostet auf Deutsch 18 Euro, auf Englisch nur 5 Euro. Also Unfolding Beijing wäre der Tipp, wenn man mal Richtung China schnuppern will. So, was die Verfügbarkeit der beiden Bücher angeht, Xi Jinping ist verfügbar auf Deutsch und in allen Formaten, während Peter Watts eben noch nicht übersetzt ist. Wobei bei Peter Watts sowieso nie ganz klar ist, ob der jetzt übersetzt wird oder nicht. Gut, das war's dann für diese Woche, möchte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Auf Wiederhören.